For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Stell dir vor, du bist auf Baustelle, dein Werkzeug ist bereit und plötzlich fragt der Kunde, warum habe ich nur Schnee auf dem Bildschirm? Ihr kennt's. Ursprünglich in den 90ern, da haben wir das russisches Fernsehen genannt. Heute ein bisschen problematisch, glaube ich, wenn man das sagt. Viele Kids wissen auch gar nicht mehr, was damit gemeint ist. Aber jetzt bist du dran. Denn heute kläre ich dich auf, wie du mit der Installation einer Satellitenempfangsanlage nicht nur Schneestürme auf dem Bildschirm verhinderst, sondern auch deinen Chef maßlos beeindrucken kannst. Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo De Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mal wieder das Audioformat und das Videoformat auf YouTube, um euch die Welt der Elektrotechnik näher zu bringen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der elektrischen Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise im Betrieb, im Handwerk, aber auch bei euch zu Hause. Und die heutige Podcast-Folge widme ich dem lieben Niklas, unbekannterweise. Ich denke mal, er wird sich die Podcast-Folge anhören und weiß auch, wer gemeint ist. Aber der hatte mal unter einem Video von mir kommentiert bzw. gefragt, ich meine, das war bei TikTok, kann aber auch bei Instagram gewesen sein, ob ich mal etwas über LSA-Dosen für Duplex, Simplex oder auch SAT- und Antennenanlagen machen könnte. Und LSA-Dosen, Duplex, alle, die sich darauf jetzt gefreut haben, muss ich leider jetzt enttäuschen, ist in der heutigen Folge nicht dran. Da würde ich eher mal zu einem Video greifen, dass ich da mal ein bisschen mehr zeige, weil in der Podcast-Folge sowas zu erklären, ja, ich meine, ist man auf Autofahrt auf der A3 oder jetzt gerade im Arbeitsstress, je nachdem, wo man gerade hinfährt und sich dann darauf zu konzentrieren, ist ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz Antennenanlagen, SAT-Anlagen. Und ja, meine Lieben, bevor ich jetzt anfange, eure Kommentare bleiben nicht ungehört. Das möchte ich an dieser Stelle mal sagen, beziehungsweise ungelesen. Ich versuche bis heute wirklich jeden einzelnen Kommentar, sei es auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram, auf Threads oder auf LinkedIn, persönlich zu beantworten. Und das klappt auch ziemlich gut bisher. Ich könnte ihn auch meiner Mitarbeiterin geben, dass ich da sage, hey, kommentier du mir das doch mal bitte. Aber ihr kommentiert ja bei mir nicht irgendwie von, ich mache ja nichts Allgemeines, ich will ja nicht irgendwie eine Meinung über eine Politik haben. Ich meine, ich äußere mich ja auch hin und wieder politisch, wenn mein Podcast verfolgt. Aber es sind ja meistens technische Fragen von euch und dementsprechend sollte schon jemand antworten, der zumindest ein wenig Ahnung von der Technik hat. Auch wenn viele in den Kommentaren immer meinen, ich hätte keine Ahnung. Aber umso größer man wird, umso mehr Hater hat man. Und ja, das ist halt der Vorteil, wenn man noch nicht der allergrößte im Business ist, dann hat man noch, ich sag mal, die Nähe zu seinem Publikum. Ich habe noch eher die Nähe zu euch und ich möchte das unbedingt auch gerne beibehalten. Das heißt also, kommentiert ruhig kräftig und könnt auch da die ein oder andere kleine Frage stellen. Und wenn sich das Ganze sammelt, ich werde auch demnächst mal öfter Umfragen machen auf YouTube zu Themenwünschen, wie es zum Beispiel auch vor Weihnachten war mit dieser Transformatorgeschichte, mit dieser unsymmetrischen Belastung von den Transformatorschaltungen. Da habe ich ja auch vorher gefragt, hey, wen interessiert denn das eigentlich? Weil ich mache den Podcast im Endeffekt ja für euch. Und das ist ja auch wieder ein Thema, was ja viele interessiert hat. Und heute auch wieder ein Thema, der ein oder andere Kommentar war schon dabei, wo es um TV-Anlagen ging. Plus auch prüfungsrelevant für die Azubis unter euch. Deswegen solltet ihr heute unbedingt aufpassen, wenn ihr im Handwerk tätig seid und eben nicht so viel mit SAT-Anlagen, TV-Empfangsanlagen zu tun habt, denn hier ist das ein oder andere Wertvolle für euch dabei, was in der ein oder anderen Gesellenprüfung gerne mal gefragt wird. Und ja, bis heute, das muss ich auch einfach mal sagen. Ich meine, es ist ja irgendwo auch witzig, dass einer wie ich was über TV-Anlagen macht, der eher, ich sag mal, der GEZ auch nicht so wohlwollend gegenübergestellt ist. Aber ich glaube, das sind einige von euch. Also wer meint, dass der Beitragsservice ist ja A, erstmal keine unabhängige Stelle, B, wer dafür bezahlt, ist selber schuld, C, sie gehen ihrem Auftrag nicht hinterher. Man mag über die ein oder andere Partei denken, was man möchte, aber normalerweise muss man doch sagen, okay, pass auf, wir haben hier mehrere Meinungen und wir müssen hier neutral berichten. Das macht der Beitragsservice schon seit Jahren nicht mehr, seit Jahrzehnten, meiner Meinung nach. Und dementsprechend, ja, Auftrag verfehlt, ich zahle nicht. Aber nichtsdestotrotz, der GEZ und Beitragsservice-Hasser Giancarlo the Teacher wird jetzt ein bisschen was zu TV-Anlagen erzählen. Und ja, die werden bis heute installiert. Der ein oder andere denkt sich so, ja, ja klar, IPTV und so weiter, alles über Internet. Ich meine, klar, Smart-TVs haben die Connection über WLAN. Und ist ja auch eine feine Sache, dann kann man über Join oder whatever, kann man sich dann umsonst, kann man Serien oder auch Filme, beziehungsweise auch TV-Empfang, kann man ja streamen, kein Problem. Aber was ist denn jetzt, wenn Internetausfall ist? Ja? Und dann ist ja schon wieder das Schöne, dann könnte man auf eine TV- oder eine Antennenanlage zurückgreifen, denn die hat dann noch Empfang. Die ist dann unabhängig. Das heißt also, da ist nicht über eine IP-Adresse, was auch wieder datenschutztechnisch eine feine Sache ist, ist das ja auch wieder so, dass da dann ihr verschlüsselt im Prinzip, weil bei der IP-Adresse sieht der Anbieter und je nachdem, wer dann den Anbieter fragt, was gucken denn die Leute so, kann man das schon locker rausfinden, was ihr so macht. Aber bei Antennenanlage, da seid ihr noch datenschutztechnisch auf einer saubereren Seite. Und der Empfang über eine Antennenanlage, wie zum Beispiel einen terrestrischen Fernsehen, also DVB-T2 oder Satellitenempfang, ist unabhängig vom Internet. Ja, ihr müsst dann über Satellit den ganzen Empfang haben. Strom braucht ihr natürlich auch, braucht ihr aber bei Internet genauso. Dementsprechend, Leute, wird das bis heute gemacht. Ja, nicht, dass der ein oder andere jetzt in den Kommentaren schreibt, wer macht denn heute noch eine TV-Anlage? So, also steigen wir jetzt mal ein. Ja, und so eine Folge mal von mir, wie gesagt, GEZ-Beitragsservice. Wir hören einfach mal rein, was Giancarlo the Teacher dazu zu sagen hat. Ja, also heute dreht sich alles um die Installation von Satelliten und Empfangsanlagen. Also ob ihr euch auf eure Prüfung vorbereitet oder euer Wissen für die Praxis jetzt vertiefen wollt. In dieser Folge gibt es für euch alle, wirklich für jeden von euch, wertvolle Tipps und das ein oder andere, was ihr bestimmt noch nicht so gehört habt, beziehungsweise was ihr so auch gar nicht wusstet. Also fangen wir an mit den Basics. So eine Satellitenanlage besteht in der Regel aus, sagen wir mal 7 Komponenten, würde ich sagen, ja, einmal der Satellitenschüssel oder Parabolantenne, also diese Antenne, wie ihr sie vom Dach kennt, ja, diese Scheibe und dann eben dieser Stab nach vorne ausgerichtet. Erstmal, ich kläre natürlich gleich auf, was ist, und die empfängt erstmal direkt die Signale vom Satelliten, der in der Umlaufbahn bei uns ist. Okay, erstmal so gut, so einfach, ja, die Satellitenschüssel. Der zweite Teil ist der Antennenträger, der sorgt natürlich für eine stabile Befestigung der Schüssel, den braucht er natürlich auch. Und der dritte Teil ist jetzt der LNB, der sogenannte Low Noise Blocker. Der verstärkt die Signale und wandelt eben diese Signale, die er empfangen hat, um in das Bild, was wir hinterher brauchen, beziehungsweise in das Vorsignal für den Fernseher. So, soweit, so gut. Also Satellitenschüssel, Antennenträger, LNB, also Low Noise Block. Was das ist, komme ich gleich noch zu. Und dann als nächsten Teil, als fünften Teil, haben wir natürlich die Antennenleitung. Meist ein Koaxkabel, also Koaxialkabel. Und das überträgt das Signal von meinem LNB, also von meinem Low Noise Block, zu meinem Receiver. Und ja, liebe Freunde der Elektrotechnik, ich bin noch mit Receiver groß geworden. Das heißt also, die waren nicht in den Fernsehgeräten selbst verbaut, sondern man musste sich einen Fernseher holen und einen Receiver. Und das war damals, wie auch schon mit Kassetten, mit CDs, die Technik war einfach ein bisschen simpler, war noch aufgeteilt. Und bei so einem Receiver, da musste eben dieses Koaxialkabel dran. Koaxialkabel ist im Prinzip ein einziger starrer Draht. Da ist noch so ein bisschen ein Dielektrikum drum, also was wie bei einem Kondensator ist. Dann haben wir eine Folienschirmung, Alufolie und so ein Geflecht. Sieht aus wie so ein bisschen wie eine chinesische Fingerfalle. Und dann hat man den Kabelmantel. Und bei dem Koax-Kabel, da gibt es auch einiges für die Fachkraft, also für den Elektroniker, Azubis unter euch oder auch die Elektrofachkräfte, Elektromeister. Die müssen da einiges beachten bei der Verlegung von diesen Kabeln. Kommen wir aber gleich zu. Wir machen ja erstmal nur die Bestandteile von so einer Satellitenanlage. Also wir haben die Schüssel, wir haben den Antennenträger, wir haben den LNB, wir haben jetzt noch die Antennenleitung. Das ist jetzt der vierte Teil. So, halt im Prinzip mein LNB-Signal auf meinen Receiver überträgt. So, dann brauchen wir aber noch was. Ja, wir sind nämlich noch nicht durch. Und zwar haben wir als nächstes die Erdungsanlage. Und die sorgt für Sicherheit und leitet Blitzströme, also wenn der Blitz einschlägt, ins Erdreich ab, denn die Antennenanlagen müssen geerdet werden. Das heißt also, wenn ihr so ein Haus habt, dann ist diese Antennenanlage an den Schutzpotenzial über die Haupterdungsschiene mit anzuklemmen, ja, und die Haupterdungsschiene dementsprechend dann den Schutzpotenzialausgleich. Und das ist wichtig, weil umso höher man ja ist, umso eher hat es ja der Blitz einfach einzuschlagen. Und die Antenne, beziehungsweise ja, die Antenne auf dem Dach, die ist ja im Prinzip eine Angriffsfläche für den Blitz. Und dementsprechend muss diese mit der Erdungsanlage verbunden sein, damit bei einem Einschlag das Ganze ins Erdreich abgeleitet wird und das Haus geschützt ist und euch nicht in Flammen aufgeht. Das ist jetzt der fünfte Teil. Sechste Part, eher optional, aber auch nicht für meiner Meinung nach klar. Wie gesagt, ist der Antennenverstärker, also der bei langen Kabelwegen das Signal verstärkt. Ist jetzt je nachdem, wo ihr da seid. Also der Verstärker, ja, den baust du zwischen. Der verstärkt das Signal nochmal. Wie der jetzt genau funktioniert, werde ich jetzt nicht erklären. Aber im Prinzip, ja, wie gesagt, na, bei langen Leitungswegen kann man den schon gebrauchen, deswegen optional. Und der siebte Part jetzt, natürlich der Receiver. Ja? Der dekodiert das Signal vom LNB, damit wir am Fernseher ein scharfes Bild schalten können. Der ist heutzutage, wie gesagt, kein externes mehr Gerät wie früher, sondern im TV selber verbaut. Also, fassen wir nochmal gerade zusammen, was wir bis jetzt alles haben. Also, wir haben die Satellitenschüssel, wir haben die Antennenträger, der die Antenne halt eben trägt, wo er dran ist. Dann haben wir den LNB, also den Low Noise Block. Dann haben wir die Antennenleitung, also das Koaxkabel, das ist schon Nummer 4. Dann haben wir die Erdungsanlage, die ist schon da. Deswegen sage ich sage 7 Teile, wenn die Erdungsanlage schon da ist und macht jetzt eine Antennenanlage drauf, dann wäre das ja immer noch ein Part, der weniger ist, aber ich nehme mal dabei. Dann haben wir als nächstes die Antennenverstärker als optionalen Part und als siebtes den Receiver. Deswegen diese letzten drei, man würde sagen, schon 4 Parts sind safe dabei. Die letzten drei, der Receiver ist ja im TV-Empfangsgerät drin. Meistens heutzutage, da hat man keinen externen Receiver mehr. Nichtsdestotrotz, ich würde ihn als Auflistung mit dabei packen. Einfach nur, Leute, gerade in den Gesellenprüfungen, das ist nochmal so ein Tipp an der Stelle, da ist es einfach so, da sind teilweise alte Prüfungsaufgaben, schreibt es mit dabei, ist gar nicht so verkehrt. Oder je nachdem, bei welchem Kunden ihr seid, alte Geräte und dann noch mit Datenschutz und so weiter, die nehmen gerne einen Receiver, glaube ich. Okay, der Aufbau klingt für den Laien vielleicht kompliziert, für den Kenner der Technik simpel. Ich habe es jetzt versucht, nochmal durch mehrfache Wiederholung runterzubrechen. Eigentlich logisch, was man dafür braucht. Die meisten, die ein Haus reinziehen, und dann über IPTV gucken oder eben die Antennenanlage schon dran ist und einfach nur das Kabel anstecken müssen oder in die Dose, für die ist es natürlich einfach, die denken da nicht drüber nach. Wir sind aber hier im Elektrotechnik-Podcast, ihr wollt ja bei mir was lernen. Aber egal wie, in der Praxis können kleine Fehler große Probleme verursachen und ich kann euch so safe ein Lied davon singen. Wenn man eine kleine Antenne sich kauft, die dann ausrichtet und bis man irgendwann mal ein Signal bekommt, womit man dann endlich mal eine Sendersuche starten kann. Leute, macht schon Spaß. Und wenn man sich Serien aus den 90ern anguckt, also Sitcoms, sei es von El Bundy, also Schrecklich nette Familie, wie da die Männer auf dem Dach sind und dann runterrufen, ja, Pack, hast du schon ein Bild? Ja, nein, ich hab noch nichts und so weiter. Ja, man braucht da zwei Leute, weil wenn man alleine ist und immer mit der Leiter runter, hoch, ausrichten, dies, das funktioniert nicht. Glaubt es mir. Und bei so einer Antennenausrichtung, an alle, die eine Beziehung haben oder mit einer Freundin, Leute, das stellt das Ganze nochmal auf einem ganz anderen Level auf die Probe. Also wenn ihr dann draußen steht und die Alte kriegt's nicht drinnen hin oder die Alte steht draußen und ihr seid drinnen, ja, und die, siehst du was? Und da muss die Kommunikation, da merkt ihr, was ihr für Kommunikationsskills bei euch in der Beziehung habt. Nur mal so, by the way. Okay, aber das Wichtigste ist, dass die gesamte Installation, jetzt wieder an die Elektrofachkräfte, an die Azubis unter euch, nach der DIN VDE 0855 durchgeführt wird. Nur so bleibt das Ganze sicher und effizient. Und diese Norm, nur mal so, also müsst ihr euch jetzt nicht auswendig lernen, denn mit der Nummer und so weiter, je nachdem, wo ihr arbeitet, entweder kennt ihr die, weil ihr das öfter macht, oder ihr habt das Tabellenbuch oder sonst wo das drinsteht. Ja, dann wird das vorgegeben. Das ist jetzt nicht eine Norm, die man sich unbedingt merken muss. Aber diese Norm regelt die technischen Anforderungen eben an Antennenanlagen. Insbesondere den Blitzschutz, Potenzialausgleich und die Erdung, um Sicherheit und Schutz vor Überspannung, zum Beispiel einem Blitzeinschlag, zu gewährleisten. Und das ist im Prinzip wie bei Steckern. Wenn ihr einen Schutzkontaktstecker habt, dann habt ihr auch mehrere Normen. Dann gibt es die eine Norm, die ist für den Stecker selbst, dann ist die andere für die Anschlussleitung, dann ist die andere für die Ader-Endhülsen da drauf. Es gibt ja für alles irgendwo, ist eine Norm da. Ja? Dementsprechend müsst ihr euch diese jetzt nicht merken mit der 0855. Habt das mal gehört, der Vollständigkeit halber ist es jetzt dabei. Okay. Aber eine Prüfungsfrage könnte zum Beispiel lauten, das ist kein Scheiß, welche mechanischen Anforderungen sind an Antennenstandrohren nach DIN VDE 0855 zu richten? Wie gesagt, ihr müsst die Norm nicht kennen, aber ihr müsst mal so ein bisschen logisches Denken hier jetzt reinbringen, wenn man überlegt, okay, welche technischen Anforderungen oder mechanischen Anforderungen sind an Antennenstandrohren zu richten? Weil ihr habt ja, die Antenne ist ja irgendwo an einem Rohr befestigt. Ihr kennt ja diese großen Teile, wo halt rechts, links die Zacken weggehen und die sind an einem Rohr oder in einem Rohr befestigt. Und dieses Standrohr, ihr müsst einfach mal ein bisschen logisch denken, dieses Standrohr ist Wind und Wetter, den vier Jahreszeiten, ist der ausgesetzt. So, das heißt also, dieses Standrohr muss zum Beispiel mit einer ausreichenden Festigkeit verwendet werden. Das heißt, ihr dürft nicht irgendwie ein Wasserrohr verwenden oder irgendein x-beliebiges Stahlrohr, denn auch Standrohre müssen korrosionsgeschützt sein. Das heißt, am besten feuerverzinkt, wie auch bei diesen ganzen Kanälen, die ihr am Haus vorbeilaufen seht, ja. Die Steck- und Schieberohre müssen gegen Verdrehen zuverlässig gesichert sein, weil wenn sich da irgendwie was löst, knickt ab. Es geht nicht darum, dass die Antenne per se kaputt geht, das ist natürlich auch ärgerlich, aber stellt euch vor, ihr steht unten am Haus oder jemand anderes steht bei euch am Haus und so eine riesen Antennenanlage, ja, die riesige Antenne da oben, bricht runter und fällt einem auf den Kopf oder aufs Auto oder, dann seid ihr dran. Das sind so Sachen wie bei der Prüfung nach VDE 0100-600 oder die 0701-702 Wiederholungsprüfung von Geräten. Der Elektriker ist am Ende derjenige, der mit einem Bein im Knast steht. Und das ist auch der Grund, warum so Wirtschaftsminister oder andere Kanzlerkandidaten ohne irgendwelche Kenntnisse in Wirtschaft, in sonst irgendwas, in Rechnungswesen, egal was, niemals Elektriker werden könnten. Ja, weil da machst du einmal einen Fehler und danach nie wieder. Ja, und da hängen zu viele Leben dran. Dementsprechend geht es nicht nur um Geld, da geht es ums Leben direkt. Da kannst du nicht, das kannst du mit Geld nicht aufwiegen. Wie gesagt, eine weitere mechanische Anforderung ist zum Beispiel auch die zulässige Windlast, ja, also des Antennenstandrohrs. Die darf nämlich nicht überschritten werden. Zum Beispiel Gasrohre oder Wasserleitungsrohre sind aus Festigkeitsgründen nicht zugelassen. Und ich habe euch mal, wie man zum Beispiel die Dicke von Antennenstandrohren berechnet, habe ich euch mal in die Folgenbeschreibung reingepackt. Also das, wer das gerne mal sehen möchte, beziehungsweise wer da gerne mal sehen möchte, beziehungsweise berechnen möchte und so weiter. Ich habe hier was mit einer Einleitung, da kann man sich ein bisschen was durchlesen. Und es ist wirklich schön geschrieben, deswegen, das habe ich bei der Recherche gefunden. Könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn ihr da mal Interesse dran habt. Dann habt ihr mal wieder so ein bisschen Nice-to-Know-Wissen oder beziehungsweise für die Prüfung das nötige Wissen, was TV-Sat-Anlagen angeht. Okay, und das führt uns nämlich jetzt zum nächsten Punkt, nämlich zur Planung und Standortauswahl von so einer Antennenanlage. Weil jetzt haben wir ja die Bestandteile gehabt, die 7 Stück, beziehungsweise 4 plus 3. Und wir haben jetzt die VDE, Antennenstandsrohr und so weiter, was es ausgesetzt sein muss. Jetzt geht es natürlich direkt an die Planung. Wir wissen, was wir alles brauchen. Ja, wir haben uns jetzt im Prinzip informiert. Jetzt geht es an die Planung und Entscheidungsphase. So, wenn man das Modell der vollständigen Handlung mit einfließen lassen möchte. Bevor es nämlich an die Montage geht, ist die Planung natürlich entscheidend. Das heißt also, jetzt geht es darum, das Ganze so sauber zu planen, dass die Durchführung, am Ende Kontrolle und Bewertung sauber laufen. Okay, und der Standort der Satellitenschüssel, der spielt natürlich dabei eine ganz zentrale Rolle. Ihr benötigt nämlich, wenn wir jetzt nämlich dieses, wie bei Dr. Oetker, man nehme, eine freie Sicht zum Himmel, ganz logisch, ja, also genauer gesagt zum geostationären Satelliten. Das heißt also nicht einfach nur in den Himmel hin, sondern ihr müsst schon vorher irgendwo wissen, okay, welche Ausrichtung hat denn der Satellit, den ich gerne haben möchte? Eutelsat, Astra, sonst irgendwas, je nachdem, was ihr für einen Sender habt. Hier in Europa ist Astra 19,2 Grad. Und Hindernisse wie Bäume oder Hochhäuser können nämlich das Signal blockieren. So blöd das klingt. Ihr denkt, ja, das ist ja irgendwo im All und die Erde dreht sich und bla bla. Nee. Das dürft ihr da nicht mit reinrechnen. Ja, der Satellit, der hält ja irgendwo seine Position, weil wäre ja blöd, wenn der die Erde umkreist, sondern der fährt im Prinzip in dem Tempo mit, wo die Erde dreht. Ja, dass der immer an der Position im Prinzip bleibt. Also der dreht wirklich mit der Erde mit. Das wäre ja sonst unlogisch, wenn ich nur ein halbes Jahr ungefähr einen sauberen Signal hätte und dann müsste er wechseln. So, ne? Okay, also freie Sicht zum Himmel, ja, zum stationären Satellit, geostationären Satellit, das heißt das nämlich. Als nächstes braucht ihr natürlich einen stabilen Untergrund, also um die Schüssel zu befestigen. Eine unsachgemäße Befestigung sorgt nämlich nicht nur für schlechte Empfangswerte, sondern kann bei Sturm natürlich auch zur Gefahr werden, wenn das Dach jetzt eben locker ist, also irgendwelche Dachziegel, wo nicht sauber gesichert sind und zum Beispiel die Installation einer Satellitenanlage auf Strohdächern ist unzulässig, was eigentlich logisch sein sollte. Ja, also Lehmhütten, Strohhütten haben natürlich keinen Satellitenempfang. Deswegen, Leute, fragt euch nicht, warum in manchen Ländern da keine Satellitenanlage drauf ist, weil es einfach nicht darf. Ganz einfach. Ich denke mal, die haben es auch probiert, haben sich öfter mal wehgetan, kriegt man da nicht so viel mit. Dementsprechend haben sie selber draus gelernt, die haben halt nicht die VDE-Vorschriften. Okay, und hier noch ein kleiner Praxistipp. Nutzt direkt schon bei der Installation, also schon bei der Planung von eurer Satellitenanlage, eine App zur Satellitenausrichtung, um den optimalen Winkel schon mal zu finden. Die genaue Ausrichtung macht ihr später, aber der Winkel, wo ungefähr die Antenne hinzeigen muss, das könnt ihr natürlich schon vorher bestimmen, damit ihr hinterher eben nicht mehr große Sprünge machen müsst mit Hin- und Herdrehen der Antenne. Ja? Aber Vorsicht, diese Apps helfen nur, wenn ihr euch die Grundlagen wirklich eingeprägt habt. Das heißt also, bringt nichts, irgendwie eine App zu nehmen, okay, in die Richtung Mamas, hilft nur bedingt. Mittlerweile sind die schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also da kann man schon ganz vernünftig ausrichten. Klar, im Endeffekt hängt es immer nur so an ein paar Millimetern, um das beste Signal zu bekommen. Aber es lohnt sich, wenn man überlegt, hey, ohne Internet kann man dann TV gucken. Ja, brauche ich nicht unbedingt einen DSL-Vertrag. Okay, kommen wir jetzt aber nach der Planung. Wir haben uns jetzt überlegt, okay, was nehme ich für eine Antenne? Was will ich damit machen? Ich brauche eine freie Sicht. Ich habe die Antenne ausgerichtet. Ich habe mir das Dach ausgesucht. Das ist fest. Das darf ich da installieren. Antennenstandsrohr ist stabil genug. Feuer verzinkt und so weiter. Jetzt geht's los mit der Montage der Satellitenschüssel. Und als erstes befestigst du natürlich die Schüssel. Ja, dazu musst du natürlich aufs Dach gehen. Natürlich gesichert. etc. pp. Ich würde das nicht bei Regen machen, das sollte auch logisch sein. Dazu bringst du jetzt erstmal die Halterung der Schüssel sicher an der Wand oder am Dach an. Achte bitte darauf, dass keine Schrauben übersehen werden. Also das ist jetzt kein IKEA-Regal, das könnt ihr nicht einfach so stehen lassen oder weglassen. Denn, wie gesagt, die vier Jahreszeiten nehmt ihr mit. Ihr nehmt Wind und Wetter, Sturm, alles Mögliche an Regen mit. Und wenn da irgendwie eine Schraube nicht richtig sitzt, ich wollte nicht in eurer Haut stecken, ja. Und vor allem, wenn ihr dann Fernsehen guckt und dann bei Sturm auf einmal die Schüssel euch am Fenster vorbeikommt, ja, ist nicht so cool so. Dann ärgert man sich. Ich wäre so einer, ich musste dann raus, musste sie holen. Dann ärgerst du dich, das rattert im Kopf. Macht's besser direkt vernünftig. Okay. Und dann kommt schon der erste Teil der lustigen Geschichte, nämlich die Ausrichtung. Ja, wir haben ja vorher nur mit der App geguckt, in welche Richtung wir ausrichten müssen. Jetzt haben wir die ganze Sache erstmal die Halterung befestigt und die Schüssel, jetzt richten wir aus. Und wie gesagt, die Schüssel wird jetzt erstmal grob auf den Satelliten ausgerichtet. Wie gesagt, diese Astra 19,2 Ost, das stimmt schon mal hier so für den deutschsprachigen Raum oder europäischen Raum. Und Hotbird gibt es ja auch noch, stimmt, weil ich dachte vorhin Eutelsat, Astra, Hotbird. Wenn man eine Sendersuche macht, dann sieht man das schon, da kriegt man das so ein bisschen mit. Und die angesprochene App, ja, kann da schon mal helfen. Und die Feineinstellung erfolgt dann später einmal mit einem Messgerät oder einem Signalfinder. Und hier ein weiterer Tipp aus der Praxis, wenn das Bild wackelt, das heißt also ihr seid unten, guckt drauf und ein zweiter ist oben auf dem Dach, liegt es oft nicht an der Schüssel, sondern am Kollegen, der das Werkzeug hat fallen lassen. Ja, dann nicht so. Ja, da müsst ihr wirklich Geduld haben bei dieser Geschichte. Okay. Als letztes kommt natürlich dann die Verkabelung. Das ist der Punkt, wo ihr jetzt das Ganze an der Schüssel festmacht und das Kabel sauber nach unten verlegt, bis unten in die zur Dose, beziehungsweise direkt an den Fernseher. Je nachdem, was ihr da gerade so macht, wenn ihr auf dem Dachboden seid, brauche ich nicht unbedingt eine Dose legen, kann ich das Ganze auch direkt an den Fernseher machen. Das Koax-Kabel wird dabei vom LMB zum Receiver verlegt. Haben wir ja am Anfang geklärt, woraus das Ganze besteht. Und der LNB, also der Low Noise Block, der wofür der ist, kläre ich gleich noch auf, aber der setzt das Signal ja um, der dekodiert dieses Satellitensignal, gibt es an den Receiver, Receiver spuckt das Bild an den Fernseher aus. Okay. Wie gesagt, LNB heißt auf Deutsch rauscharmer Signalumsetzer. Ist nicht ganz unwichtig. Achte bitte aber darauf, dass, bevor ich gleich dazu komme, dass das Kabel, das Koax-Kabel bitte nicht geknickt oder zu stark gespannt ist. Und zudem müssen die Anschlüsse sauber abisoliert und fest verschraubt sein. Wenn ihr mal so ein Antennenkabel selber konfektioniert habt, wisst ihr, was ich meine? Ich meine, der feste Draht guckt vorne raus, aber es kann mal sein, dass der abknickt. Ihr müsst mit dem Mantel, mit dieser Folie, mit dieser Alufolie, müsst ihr nach hinten das Ganze rüber machen. Mit der chinesischen Fingerfalle, das müsst ihr sauber auflegen und so weiter. Also es ist nicht so, man muss es mal gemacht haben, wirklich, ja. Aber du kannst dir schon mal Folgendes merken. Koaxkabel dürfen weder gequetscht noch geknickt werden. Ist im Prinzip wie bei LWL-Leitern. Die dürfen ja auch nicht geknickt sein. Da ist es ja so Lichtwellen, das heißt wirklich Licht wird übertragen. Und bei dem Koaxkabel ist es auch so, der sollte nicht zu stark geknickt werden. Ihr findet den in Rollen ja vor und dann sollte der auch maximal wie in der Rolle, sollte der auch geknickt werden, weil sonst habt ihr auch wieder ein unsauberes Signal. Kabelbruch ist hier gang und gäbe schon fast, wenn man das zu stark knickt. Beim Abwickeln von der Rolle ist auch dringend darauf zu achten, dass du eben keine Schlingen entstehen lässt. Ja, dann, weil bei den Schlingen, du ziehst wie bei einem Schnürsenkel auch, dann zieht sich das Ganze zu, hast du schon das Problem. Kannst du wieder absetzen, wegschmeißen, weil ein kurzes Stück Antennenleitung brauchst du nicht oft. Wenn du jetzt dieses kurze Stück meinst, nochmal zu konfektionieren, wie zu so einer Verlängerungsleitung, dass du Männchen, Weibchen drauf machst und dann dazwischen steckst, hast du ja wieder eine mögliche Schwachstelle in dem System. Das ist vergebene Liebesmühe, wenn man das jetzt behält, dieses kleine Stück. Deswegen sauber von Anfang an arbeiten. Okay. Und es müssen auch bei der Verlegung wie gesagt, diese Mindestbiegeradien, also dass das nicht zu stark geknickt wird, die müssen eingehalten werden. Diese sind auch den Herstellerangaben zu entnehmen. Das heißt also, ihr könnt auf den Herstellerangaben schon sehen, wie weit ihr das Ganze zu knicken habt. Deswegen werde ich da jetzt nichts Genaues sagen. Aber wenn ihr im Internet schaut, beziehungsweise in der Bedienungsanleitung, dann findet ihr das da drauf. Das ist absolut kein Problem, wie der Radius da ist. Ihr müsst jetzt nicht mit einer Radienlehre da dran oder mit einem Geodreieck und dann nach dem Winkel gucken. Das ist irgendwo auch logisch. Ich meine, ich habe euch auch in einem YouTube-Video habe ich euch eine Tabelle reingepackt. Da sieht man zum Beispiel, je nachdem, was man für eine Dämpfung hat und für eine Impedanz, wie der Biegeradius da ist. 25 mm, 30, 50 oder 15 mm, je nachdem. Okay. Außerdem ist bei der Auswahl von diesen Koaxkabeln auf die frequenzabhängige Kabeldämpfung zu achten. Also, wie gesagt, man hat ja eine Dämpfung von 10 MHz, 100 MHz, 500 MHz, 1 GHz. Und diese frequenzabhängige Kabeldämpfung, das bedeutet, dass ein Kabel Signale unterschiedlich stark abschwächt, je nachdem, welche Frequenz die gerade haben. Also das heißt, hohe Frequenzen werden stärker gedämpft als niedrige Frequenzen. Und wie man das zum Beispiel berechnet, habe ich euch auch in die Podcast-Folgenbeschreibung gepackt. Gibt es eine schöne Seite, da kann man das alles eintippen. Ja, Quellwiderstand, Kapazität, Kabellänge und dann sagt er dir, was für eine Gesamtfrequenz. Und dann kann man schön weiterrechnen mit der Kabellänge. Also wirklich eine tolle Seite, kann ich euch empfehlen. Diese habe ich euch mal rein verlinkt. Also jetzt mal nur mal für die anderen, die jetzt gerade zuhören. Als Beispiel nehmen wir uns jetzt mal ein Mikrofonkabel. Du kannst dir wirklich vorstellen, so ein Mikrofonkabel, du musst ein langes Mikrofonkabel benutzen, um deine Stimme aufzunehmen. So. Tiefe Töne, zum Beispiel im Bass, kommen ohne große Verluste, kommen die durch. Während hohe Töne, zum Beispiel Zischen bei einem S oder Z, ja, durch das Kabel stärker gedämpft werden. Und dadurch könnte die Stimme am Ende dumpfer klingen, als sie tatsächlich ist. Und je länger das Kabel, desto größer wird genau dieser Effekt. Und um das zu minimieren, wählt man eben hochwertige Kabel mit geringerer Dämpfung oder Verstärker, die das Signal unterwegs auffrischen. Deswegen auch zu Beginn der Punkt 6 mit diesem Antennenverstärker, damit eben dieser Ton nicht so dumpf klingt, wenn ich jetzt hohe Töne spiele. Und wie gesagt, bei einem Mikrofon, bei Sängern, also in der Audiobranche, ist das gang und gäbe, dass man das benutzt, um eben den besten Sound rauszubekommen. Gerade in Tonstudios ist sowas verbaut und da muss eben genauer drauf geachtet werden. Deswegen die Tontechniker, ich habe das auch schon mal erwähnt gehabt, meinen allergrößten Respekt, je nachdem, wo die auch gerade sind, auf irgendwelchen Messen oder irgendwelchen Events, was weiß ich, Greater Festival, Speaker oder was weiß ich was, wo jemand zusammenkommt, wenn Marc Friedrich einen Vortrag hält, dann sind natürlich vorher Tontechniker da, damit eben sein Mikro auch geil klingt. Deswegen gibt es ja vorher auch einen Soundcheck, um eben sowas rauszuhören. Und wenn der Soundcheck bei euch Müll ist, in eurer Location, dann wird dieser Speaker, diese Person oder andere Personen werden da nicht mehr hinkommen. Ja, und ihr werdet natürlich öfter gebucht, wenn ihr einen super Sound habt. Also ist auch wieder hier was, Verstärker bzw. hochwertige Kabel sind muss, kosten entsprechend auch, aber hey, es lohnt sich natürlich auch, weil mit niedriger Qualität hört ihr auch keiner zu, ne? Weiß ich selber. Okay, fahren wir weiter fort, jetzt haben wir die Dämpfung auch geklärt. Nach der Montage von dieser Empfangsanlage prüft ihr die Installation natürlich. Jetzt habt ihr das Ganze installiert, ihr habt das Ganze jetzt ausgerichtet. Jetzt verwendet ihr ein sogenanntes SAT-Messgerät, um den Signalpegel und die Signalqualität zu überprüfen. Das heißt, als allererstes, so ein cooles Messgerät, da steckt hier genau dieses Koaxkabel drauf. Das Messgerät zeigt einmal an, wie stark das Signal ist, also das von der Schüssel empfangen wird. Ein starker Signalpegel bedeutet, dass die Schüssel gut positioniert ist. So einfach ist es schon mal. Und bei der Signalqualität, da geht es um die Klarheit des empfangenen Signals. Also ein qualitativ gutes Signal hat weniger Störungen und sorgt natürlich für ein besseres Bild und einen besseren Ton. Und der Signalpegel, für alle, die sich jetzt da mega für interessieren, sollte so zwischen 50 und 70 Dezibel, also dB, pro Mikrovolt liegen. Das ist ja eine ganz geringe Spannung, die da anliegt. Ja, also 70 dB Mikrovolt. Das ist ein guter Signalpegel. Und die Signalqualität, die sollte über 80% liegen. So. Das sind so mal ein paar Werte. Je nachdem, wen es interessiert, kann er sich so übernehmen. Ich will dir aber noch kurz erklären, wie das Messgerät diese beiden Werte, also die Signalqualität und den Signalpegel, überhaupt feststellt. Also stell dir vor, du willst mit einem Funkgerät sprechen. Ja, Walkie-Talkie, Laufi, Sprechi. Der Signalpegel ist die Lautstärke des Empfangs, ja, der Pegel, wie hoch, wie runter. Und die Signalqualität ist, wie klar und verständlich die Stimme natürlich am Ende ist. Ja? Und beide Werte sind natürlich wichtig, um ein gutes Gespräch zu führen. Oder eben beim Submessgerät, um ein klares Fernsehbild zu erhalten. Und falls die Werte jetzt nicht passen, dann musst du natürlich die Ausrichtung der Schüssel überprüfen. Das ist das eine. Die Verkabelung und natürlich den Zustand vom LNB. Ja, wenn du den natürlich neu gekauft hast, sollte man davon ausgehen, dass der top ist, dann würde ich nach der Verkabelung gucken, ob du irgendwo einen Knick hast, ob vielleicht doch hinterher bei der Verdrahtung was falsch gelaufen ist oder, wie gesagt, als letzten Punkt oder als ersten Punkt natürlich die Ausrichtung. Das ist der Punkt, wo ihr dann wieder sagt, okay, ich gehe aufs Dach, ich richte die Antenne ein bisschen aus und rufe, ob da irgendwie unten Signal ankommt. So, und falls die Werte dann passen, denk bitte dran, keine Anlage wird perfekt funktionieren, wenn der Receiver falsch konfiguriert ist. Das ist nämlich noch so ein Tipp. Also nimm dir auch Zeit, die Kanalsuche korrekt einzustellen. Ihr dürft euch nicht ärgern, wenn ihr auf einmal arabische Sender habt, die irgendwie so ein bisschen flackern. Das ist hier nicht bei uns gang und gäbe, dass wir den per Satellit jetzt empfangen. Mittlerweile, klar, sind die Signale so stark und so weiter, das ist auch ganz gut. Kann man schon so einiges machen, ne? Und jetzt noch eine mögliche Prüfungsfrage zum Thema Fernsehempfang. Der geht ja zum Beispiel über DVB-S2-Technologie. Das ist ein Satellitenstandard, der im März 2005 definiert wurde, also schon über 20 Jahre her. Aber nichtsdestotrotz, in der 2021er-Prüfung, meine ich, habe ich das mal gesehen gehabt, diese Prüfungsfrage, dass ihr mal überhaupt erstmal erklärt, okay, was bedeutet denn DVB-S2? Das ist, D steht für Digital, V für Video, B für Broadcast, kennt ihr von YouTube, Broadcast Yourself. S2 steht für diesen Satellitenstandard, also Satellite Standard. Und außerdem, außer dieser DVB-S2-Geschichte, gilt es noch auf den Azimut und die Elevation zu achten. Noch so zwei Fachbegriffe, dann sind wir auch gleich durch. Das ist nämlich im Prinzip jetzt schon der Abschluss der Podcast-Folge. Der Azimut, das ist der horizontale Winkel und die Elevation ist der vertikale Winkel bei der Antennenausrichtung. Also hoch und runter ist der Azimut und vertikal rechts, links ist die Elevation. So, und jetzt muss man sich mal überlegen, okay, was das kennt ihr nicht nur von der Antenne, das kennt ihr natürlich auch von PV-Anlagen, ja, also von der Ausrichtung von Solarzellen. Es geht nämlich darum, die Antenne genauestens auf den gewünschten Satelliten auszurichten und die Ausrichtung wird eben durch diese zwei Winkel, also den Azimut und durch die Elevation festgelegt. Wie gesagt, PV-Anlagen hilft zum Beispiel der Azimutwinkel, die optimale Ausrichtung der Solarmodule zur Sonne zu bekommen. Das ist in der Technik, wird das so ausgedrückt. Also eine Solaranlage mit einem Azimut von 180 Grad zeigt genau nach Süden, was in Deutschland oft natürlich ideal ist, um die meiste Sonnenenergie zu gewinnen. Und eine Anlage mit einem Azimut von 90 Grad wäre nach Osten ausgerichtet und fängt mehr Morgenlicht ein, während 270 Grad, also ihr merkt diese 90 Grad um die 180 rum, wäre dann mehr Abendsonne. Und damit ihr das mal gehört habt, das finde ich gar nicht so uninteressant. So, und das war's auch schon für heute. Jetzt habt ihr wirklich einiges wieder an Fachbegriffen von mir mitbekommen. Und wir haben jetzt die Grundlagen, also die Planung, Montage, aus was eine Anlage überhaupt besteht. Wir haben die Inbetriebnahme von so einer Satellitenanlage durchgesprochen. Das heißt also wirklich die Besprechung, ja, mit dem, wir haben ein Messgerät und so weiter. Wir haben den Signalpegel, Signalstärke, haben wir alles mitgemacht. Und denk immer dran, dass eine saubere Installation nicht nur für guten Empfang sorgt, sondern natürlich auch für Sicherheit. Ja, denkt an die Blitzschutzgeschichte, an die Windschutzgeschichte. Falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich freuen, einen Kommentar für den Algo auf YouTube, TikTok, Instagram, wenn ich das auch mal ein bisschen promote, diese Podcast-Folge. Lasst mir doch gerne ein Abo da, damit ihr keine neuen Folgen verpasst, denn ich werde hier immer wieder auch Fragen von euch aufgreifen, sei es Thema Ausbildung, sei es Thema Prüfung, sei es aber auch allgemeine elektronische Themen, die aktuell sind, wo interessant sind, wo ihr einfach aufgeklärt werden möchtet. Zum Beispiel, wie wehre ich mich gegen digitale Zähler? Geht nämlich, müsst nicht jeder einbauen. Ja, gibt's ja, wenn man einfach ein bisschen logisch nachdenkt, aber ich kläre da gerne auf. Und falls ihr noch mehr technische Hintergründe zum Thema Antennenanlagen haben möchtet oder euch Themen interessieren, die ganz anders, abseits von der Antennenanlage, aber im elektrotechnischen Bereich sich befinden, lasst es mich gerne wissen über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de. Da findet ihr das Kontaktformular, schickt ihr ab auf meiner barrierefreien Website und dann kriegt ihr safe innerhalb der nächsten 7 Tage von mir eine Antwort, damit es weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Mach's gut, bleibt gesund und aufmerksam. Euer Giancarlo, the teacher.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.